das Gewinn wieder weg. Nur das hat auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Wirklichkeit funktioniert überhaupt nicht so. Das ist der Wechselkurs des brasilianischen Real. Diese blauen Linien sind alles Veränderungen im Quartal. Muss man also mal 4 nehmen, mehr als mal 4, um auf die jährliche Veränderung zu kommen. Was passiert? Herden von Investmentbankern dieser Welt stürzen sich auf den brasilianischen Real. Warum? Weil sie da hohe Zinsen kriegen. Und warum denken die nicht über die Währung nach? Nun, weil sie den Währungspreis ja selbst machen. Weil der nicht wie im Lehrbuch bestimmt wird oder vom Himmel fällt, sondern wenn sich Horden von Investoren auf den brasilianischen Real stürzen, was passiert mit dem brasilianischen Real? Der wertet die ganze Zeit auf und nicht ab. Über Jahre wertet der brasilianische Real auf. Und was passiert, wenn die Währung eines Landes aufwertet, das ohnehin hohe Inflation hat? Nun, das Land gerät in gewaltige Schwierigkeiten, weil die hohe Inflation ja schon bedeutet, dass es an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Und wenn es noch aufwertet, verliert es noch mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Und früher oder später ist es in einer Krise. Es exportiert dann nicht mehr viel, importiert zu viel und hat Leistungsbilanzdefizite. Und dann, wenn man Leistungsbilanzdefizite hat, das kennen wir von Deutschland, kommen die Gläubigerländer, Überschussländer, so wie Deutschland, und sagen, du bist pleite, du hast dich gefälligst jetzt mal anzupassen. Ich sollte vielleicht noch sagen, warum interessiert die Hedgefonds nicht die Inflationsrate in Brasilien? Nun auch aus einem einfachen Grunde, weil die wollen da keine Güter kaufen. Die wollen ihr Geld da anlegen. Die wollen ihr Geld 3 Wochen anlegen, 3 Monate, 3 Stunden, 3 Minuten. Inzwischen gibt es ja High-Frequency-Trader, die legen 3 Millisekunden an. Man zieht es immer nach 3 Millisekunden wieder ab und legen sofort wieder an. Die interessiert doch nicht, ob die brasilianische Inflationsrate 8% oder 18 oder 28 ist. Nun, es passiert wie immer, self-fulfilling prophecy, wenn sich Herden auf einen Finanzmarkttitel stürzen wie den brasilianischen Real, geht dessen Preis nach oben und die Herden haben einen Wert geschaffen. Leider zerstört der Wert die brasilianische Wirtschaft, aber das ist uns ja egal, oder? Leider hat diese Spekulation mit der isländischen Krone die isländische Wirtschaft zerstört. Aber interessiert uns das? Haben wir damit etwas zu tun? Nein. Wir gucken auf die Gewinne in den Bilanzen und sagen, schöne Werte geschaffen. Die Isländer haben es aber bezahlt. Und die Brasilianer bezahlen es auch. Denn wovon hätten die Isländer die hohen Zinsen bezahlen sollen? Die haben ja nicht die Zinsen erhöht für die Japaner. Und die haben die Zinsen erhöht für ihre eigenen Leute. Island ist überschwemmt worden mit Geld, weil die alle diese schönen hohen Zinsen haben wollten. Und dann haben sie noch die Währungsaufwertung dazugekriegt. Der effektive Ertrag, den man erzielt hat pro Quartal, wenn man in diesen Ländern investiert hat, in Anführungsstrichen. Das sind hier in Brasilien zeitweise 10%, also 10 mal 4 gibt mindestens 50, wenn man richtig rechnet, pro Jahr. Und dann haben sie das noch schön geleveraged mit einem Faktor 5 oder 6. Da können Sie ausrechnen, da sind 25% von Ackermann sind nichts dagegen. Ne? Da kommen Sie auf Renditen, die wesentlich höher sind. Nur irgendjemand in dieser Welt muss die bezahlen. Der Wechselkurs aller Währungen, der Wechselkurs des brasilianischen Real, läuft über 5 Jahre, bis auf einmal einen kleinen Schock nach der Finanzkrise, 100% gegen die Fundamentaldaten dieser Volkswirtschaft. Es gibt mehr so Länder, Türkei, Finnland und andere. Über viele Jahre läuft der Wechselkurs des brasilianischen Real in die falsche Richtung. Was sagen die Ökonomen dazu? Nichts. Die Ökonomen schweigen, obwohl in jedem Lehrbuch der Ökonomie in der Außenhandelstheorie steht, die Wechselkurse folgen immer den Fundamentaldaten. Viele haben ja sicher dieses wunderbare neue Lehrbuch Mankiw angeschaut. Mankiw und noch einer. Und dann beweisen sie, dass das niemals passieren kann, was hier steht. Warum kann das niemals passieren? Nun, weil man natürlich erwarten muss, dass ein Land zusammenbricht, wenn das passieren würde. Aber der einzige Beweis, den Herr Mankiw hat, ist die deutsche Hyperinflation des Jahres 1923. Wenn also ein Land eine Inflation von mehreren Millionen Prozent ist, dann kann man erwarten, dass diese Währung auch um mehrere Millionen Prozent abwertet. Aber solche Kleinigkeiten, wie das eine Währung über 5 Jahre aufwertet, wo die Inflation 3% höher ist als im Rest der Welt, die interessiert die Ökonomen. Nur diese Kleinigkeit führt dazu, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes am Ende total zerstört ist und dieses Land in eine Finanzkrise gerät. Wenn es dann in die Finanzkrise geraten ist, dann sagen wir wieder, guck, die Dummen, was haben die wieder falsch gemacht? Die sind ja in eine Finanzkrise geraten. Nein, wir haben einen fundamentalen Fehler gemacht. Wir haben so getan, als könnten wir die Entwicklungsländer dieser Welt in diese Märkte integrieren oder als könnten sich die Entwicklungsländer dieser Welt in Märkte integrieren, die gar keine richtigen Märkte sind, sondern fundamental von Finanzspekulationen getriebene Preise haben. Das kann nicht funktionieren, weil diese Märkte genau das Gegenteil von dem tun, was wir diesen Ländern bei der Öffnung der Märkte versprochen haben. Wir, der Internationale Währungsfonds und andere, haben diesen Ländern nämlich versprochen, wenn ihr alle Grenzen aufmacht, wenn ihr jedes Kapital in jede Richtung fließen lasst, egal ob kurz- oder langfristig oder was auch immer, dann werdet ihr hoch belohnt, dann werdet ihr nämlich wunderbare Erträge erzielen, weil dieses internationale Kapital euch ja Technologie und was weiß ich bringt. Es hat aber niemand gesagt, dass dieses Kapital für 3 Tage kommt oder für 3 Stunden und dass dieses Kapital hohe Zinsen verlangt, weil sie in dem Land nun mal hohe Zinsen geboten werden und dass die Grenzen offen sind und dass der Wechselkurs systematisch in die falsche Richtung geht. Das hat diesen Ländern auch niemand gesagt. Und genau aus dem Grunde, weil es ihnen niemand gesagt hat, weil hier also ein fundamentales Versagen der gesamten herrschenden Ökonomie dieser Welt vorliegt, deswegen diskutieren wir jetzt in G20 auf politischer Ebene weitgehend ohne Ökonomen, diskutieren wir die spannende Frage, wie kann man dieser Kapitalströme in dieser Welt Herr werden? Was kann man tun? Welches Modell braucht man? Welches System braucht man, das dazu führt, dass man diese Kapitalströme bremsen kann?
Heiner Flassbeck, vom Schock zum Handeln. Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
Und da sieht man, dass wir diese Welt irgendwie falsch konstruiert haben. Dass die Politiker die Leute fragen, die Ahnung davon haben sollten. Die Ökonomen setzen sich die Politiker quasi alleine hin und überlegen eine Frage von fundamentaler Bedeutung für die Weltwirtschaft praktisch ohne ökonomischen Beistand. Weil keiner mehr glaubt, dass die Ökonomen irgendeinen substanziellen Beitrag dazu leisten können. Was man auch in einer Stadt wie Freiburg bedenken muss. Es kann doch nicht sein, dass es hier eine große volkswirtschaftliche Fakultät gibt und in anderen Städten große volkswirtschaftliche Fakultäten gibt. Ich war gerade in Tübingen, da haben die Studenten mir das mal vorgeführt, was auf diesen Lehrstühlen gelehrt wird. Und nicht ein einziger Lehrstuhl ein bisschen relevante Ökonomie wenigstens den Studenten beibringt, sondern alle irgendwo auf irgendwelchen Modellebenen sich rumtummeln oder Ökonometrie machen oder anderes. Und das Fundamentalste, was es auf dieser Welt gibt, überhaupt nicht mehr dargestellt wird, nicht mehr analysiert wird. Und das ist der Grundfehler unseres ökonomischen Systems. Wir haben eine völlig losgelöste akademische Elite, die nichts mit den politischen Problemen und den wirklichen Problemen in unserer globalisierten Welt zu tun hat. Die rote ist wieder diese Zinslinie und das andere sind die Wechselkurse. Man sieht, es gibt unheimlich viel Chaos in dieser Welt, in diesen Ländern. Brasilien hatten wir gerade. Und das Ergebnis ist, dass die Länder unglaublich, das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, hier an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil über die Jahre diese Aufwertung und die Inflation sie dazu bringt, dass sie an die Grenzen ihrer Verschuldungsfähigkeit geraten. Und da gibt es ein einziges Land in der Welt, was sich aus diesem Spiel heraushält. Dieses Land heißt China. Und was tun wir? China-Bashing. Nichts ist schöner, als China zu beschimpfen, weil sie sich aus diesem Spiel heraushält. Das haben die Chinesen gemacht. Sie haben einerseits ihre Inflationsrate niedrig gehalten. Sie haben ihre Zinsdifferenz zu den USA immer auf Null gestellt, sozusagen. Es gab nie eine positive Zinsdifferenz. Und wenn dann Kapital versuchte hineinzuströmen, was es zum Teil trotzdem tat, dann haben sie interveniert und den Wechselkurs konstant gehalten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht fundamental zu gefährden. Sie haben trotzdem ein bisschen aufgewertet, das sieht man hier zuletzt. Aber über die ganzen Jahre haben sie eine extrem stabile Entwicklung hingekriegt. Das heißt, China hat niedrige Inflation gemacht, niedrige Zinsen gehabt, einen stabilen Wechselkurs. Und das ist das einzige Land, was unter massiver internationaler Kritik steht. Warum? Weil sie am Markt intervenieren. Das ist böse. Das Ergebnis der Politik interessiert überhaupt keinen, sondern nur die Tatsache, dass dieses Land am Markt interveniert. Wie können die sich erlauben, gegen den Markt den Wechselkurs des Yuan gegenüber dem Dollar konstant zu halten? Denn der Markt findet doch den richtigen Wechselkurs, oder? Nein, er findet eben nicht den richtigen Wechselkurs. Chinesen müssten sagen, weil der Markt ja gerade niemals den richtigen Wechselkurs findet, vor allem für ein Entwicklungsland, warum sollte ich meinen Wechselkurs dem Markt überlassen und mich diesen Irrsinn aussetzen, der internationale Finanzspekulation heißt? Dieses Land, das extrem erfolgreich ja nicht gespielt hat, sondern investiert hat, im Innern massiv investiert haben. Man kann von den politischen Systemen halten, was man will, aber sie haben unglaublich investiert. Sie haben ihren Wohlstand erhöht, sie haben Menschen aus der Armut genommen und sie haben ein relativ vernünftiges monetäres System unter den obwaltenden Umständen realisiert. Jedenfalls das Einzige, was man vernünftigerweise realisieren konnte unter diesen Umständen, dass der Markt immer die falschen Preise findet. Und die kritisieren wir dafür, dass sie das tun. Und das zeigt auch fundamentales Fehlverhalten der westlichen Ökonomen. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, was mich noch viel mehr umgetrieben hat. Ich war vor 3 Jahren in Accra, Ghana. Und in dieser Zeit wurde in Accra, Ghana zum allerersten Mal in der Geschichte des Landes von der Zentralbank veröffentlicht, die Zinsen, die man für Kredite bezahlen muss, die also die normalen Bürger für Kredite bezahlen müssen. Und die haben Zinsen, die sie bekommen, wenn sie ihr Geld zur Bank bringen. Und Ghana war damals bis heute noch ein Land mit etwa, sagen wir, 10% Inflation. Und was war das Ergebnis? Nun, der durchschnittliche Zins, den eine ghanaische Bank verlangte von allen Menschen, lag zwischen 25% und 36%. Der Habenzins lag natürlich irgendwo bei 5 oder 6, klar. Und der Notenbankzins lag so bei 10, 11. Ja, und da fragt man sich, was ist in dem Land los? Wie kann es sein? Kann man erwarten, dass in einem Land, das bei um 7, 8% vielleicht real wächst, maximal ein Zins bezahlt werden kann von real 15% bis 25%? Unmöglich. Natürlich ist Entwicklung unmöglich in einem solchen Land. Und wo sind die Ökonomen, die darüber reden? Ich habe mich dann gefragt, was machen die Ökonomen in Afrika? Wir haben dann eine Untersuchung gemacht, herausgefunden, dass es in 2/3 aller afrikanischen Länder, für die wir Daten gefunden haben, für die meisten gibt es gar keine Daten, genau dieses Phänomen existiert. Und woran liegt das? Nun, man hat das Bankensystem in Ghana privatisiert. Unter der Ägide des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank hat man dafür gesorgt, dass 7 westliche Banken sich das ghanaische Kreditgeschäft aufteilen. Hinterher habe ich herausgefunden, von den 7 ghanaischen Banken, westlichen Banken, haben 5 der sich überlappende Eigentumsverhältnisse. Und die haben sich das ghanaische Geschäft aufgeteilt. Und was heißt das ghanaische Geschäft? Ich will überhaupt keinen vernünftigen Kredit vergeben. Ich kriege von der Zentralbank, wie immer das die Banken so machen, ich kriege von der Zentralbank Geld und das gebe ich dem Staat weiter, weil die Zentralbank darf es ja niemandem dem Staat direkt geben. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, weil das ist ganz gefährlich. Das Geld wird über die Banken, über das Bankensystem geleitet. Und ansonsten haben die ghanaischen Banken noch ein paar Wohnungsbaukredite vergeben für westliche Einwanderer oder Arbeiter in Ghana und das war's. Und davon haben sie gut gelebt. Und wenn man dann gefragt hat, ja, warum gibt ihr keinen Kredit, oder warum kostet der Kredit mindestens 25% in diesem Land für einfache Menschen, dann haben sie gesagt, ja, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist so hoch, dass unser Risiko ist so hoch. Ja, aber meine Damen und Herren, wenn Sie 25% bis 36% Zins bezahlen müssen, ist Ihr Ausfallrisiko auch unheimlich hoch. Es ist automatisch dadurch hoch, dass man solche Zinsen verlangt. Das ist übrigens das gleiche Problem, das man mit Mikrokrediten hat. Das wird ja gerade heftig diskutiert. Auch Mikrokredite wurden zu extrem hohen Zinssätzen vergeben. Auch in der Größenordnung von 20% real. Auch das ist unsinnig. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie kann das sein? Der Internationale Währungsfonds kommt jedes Jahr nach Ghana und macht einen Bericht und schreibt, alles in Ordnung. Ja, warum ist alles in Ordnung in einem Land, wo man prohibitiv hohe Zinsen hat? Nun, weil der Internationale Währungsfonds sich ja nicht für den Preis interessiert. Der Preis ist ja immer richtig, weil der wird ja am Markt gebildet. Man interessiert sich nur dafür, ob es einen Markt gibt für Zinsen, für Kredite. Egal, welcher Preis da rauskommt. Und wehe, der ghanaische Staat hätte sich etwa erwogen, wie das die Brasilianer zum Beispiel tun, die ein ähnlich verrücktes System haben, aber die haben wenigstens eine staatliche Bank, die 3/4 aller Kredite für private Investoren vergibt und dann die zu vernünftigen Zinsen. Wehe, die Ghanaer wären auf diese Idee gekommen, dann hätte es natürlich gewesen, ja, die wollen jetzt da in den Markt intervenieren, die wollen eine staatliche Bank neben die effizienten privaten Banken setzen, die den Markt kaputt macht. Und das kann natürlich nicht sein. Das wäre ja eine Subvention für die ghanaischen Kreditnehmer gewesen. Und Subventionen sind schlecht. Lieber gar keine Investition als subventionierte Investition. Das ist die einfache Logik unserer Ökonomie. Es genügt uns, irgendein System zu installieren, von dem wir glauben, dass dann der Markt die Macht übernommen hat, atomistisch, ohne Macht, die Dinge verteilt, für eine ordentliche Allokation der Ressourcen sorgt. Und dann machen wir uns keinerlei Gedanken mehr darüber, über die Ergebnisse. Und nur so kann man erklären, dass wir weltweit in eine solche irrsinnige Situation gelaufen sind. Wir sind nur in diese Situation gelaufen, weil die gesamte herrschende Ökonomie in dramatischer Weise versagt hat. Und deswegen muss man solche Vorträge halten, auch vor Nicht-Ökonomen. Weil es ist wichtig, dass die Nicht-Ökonomen sich Gedanken machen über die Ökonomen. Weil wenn sie sich keine Gedanken darüber machen, dann wird es immer wieder den Ökonomen überlassen und dann geht es schief. Weil die Ökonomen niemals pragmatisch genug sein werden und sich lösen können von ihrem Dogma des immer allwissenden, alles richtig machenden Marktes, dass sie jemals pragmatische, vernünftige Lösungen finden können. Und deswegen will ich noch ganz kurz noch ein paar Lösungen ansprechen. Für dieses Währungsproblem, das wir hier diskutiert haben, dass man nicht dem Markt die Bestimmung der Wechselkurse überlässt, weil er ja niemals den richtigen findet, sondern die Wechselkurse direkt den Fundamentaldaten der Volkswirtschaften anpasst. In der G20, weil die Amerikaner das natürlich niemals so unterschreiben würden, wie ich das gerade gesagt habe, heißt die Formulierung jetzt, man findet Wechselkurse, die den Fundamentaldaten des Marktes entsprechen. Das ist die Umkehrung der Entwicklung. Und diese Fundamentaldaten, machen wir uns nichts vor, ist die Inflationsdifferenz vor allem zwischen den Ländern. Wenn wir dafür sorgen, dass die Wechselkurse diese Inflationsdifferenzen widerspiegeln, dann ist der gesamte Spekulation mit Währung tot. Weil diese Inflationsdifferenzen sind ja praktisch gleichzeitig die Zinsdifferenzen. Eine einfache Regel setzen wir in die Welt, dass jeden Tag oder jede Stunde der Währung eines Landes um so viel abwerten muss, wie seine Inflation über der Inflation des anderen Landes, um dessen Wechselkurs es geht, liegt. Früher nennt man das Purchasing Power Parity Theory, also die Wechselkurse folgen den Inflationsdifferenzen. Und dann hat man zwei große Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenn der Wechselkurs immer hier unten liegt, nämlich, dann wird systematisch dieser effektive Ertrag der Spekulation verschwinden. Diese Spekulation ist über Nacht tot. Einige Hedgefondsmanager werden arbeitslos, das wollen wir aber auch. Und wir haben nicht nur diese unsinnige und die Fundamentaldaten verletzende Spekulation getötet, sondern wir haben auch dafür gesorgt, zum ersten Mal, dass in diesen Ländern, wenn die Währung abwerten, dass diese Länder auf gleicher Augenhöhe mit uns exportieren können. Das ist nämlich, was die Ökonomen realer Wechselkurs nennen. Dass der reale Wechselkurs konstant bleibt. Die also nicht durch Spekulation oder durch hohe Inflation an Wettbewerbsfähigkeit verlieren gegenüber den Ländern, die Deflation oder sonst was haben, sondern dass die Unternehmen miteinander in Wettbewerb treten. Nicht die Nationen in Wettbewerb treten, sondern die Unternehmen miteinander in Wettbewerb. Eine einfache Lösung. Nur die geht natürlich wieder gegen einige Dogmen. Die geht gegen das Dogma des Marktes, der den richtigen Wechselkurs finden muss. Die geht gegen das Dogma, dass der Staat niemals intervenieren muss. Übrigens, diese Intervention ist einfach. Wenn die internationale Gemeinschaft, nur die G20, sich darauf einigen würde, dass die Wechselkurse diesem Regel folgen sollen, dann würden die das ganz von alleine tun. Weil kein Hedgefonds dieser Welt versuchen würde, gegen die G20-Notenbanken einen anderen Kurs durchzusetzen. Und er könnte es auch gar nicht versuchen, weil nämlich immer mindestens 10 Notenbanken dabei sind, die das Geld drucken können, mit dem sie intervenieren. Und drucken kann man immer noch mehr, als irgendein Hedgefonds dieser Welt hat. Ja, aber dafür braucht man eine multilaterale Übereinkunft, ein Verständnis. Peter Bofinger und ich, wir sind dabei, ein solches Konzept zu erarbeiten. Wir werden wahrscheinlich vorschlagen, täglich den Wechselkurs nur zu fixieren. Nicht jede Millisekunde, sondern täglich. So, dann können sich alle Spekulantis dieser Welt, können sich jeden Tag auf alle diese Kurse stürzen und können von morgens bis abends spekulieren. Aber abends ist vorbei. Dann können sie sich da austoben mit ihren Millisekunden-Tradern. Das abends muss vorbei sein. Dann haben wir zum ersten Mal eine vernünftige Regel für das internationale Währungssystem, die übrigens anders ist als die Bretton Woods-Regel. Die Bretton Woods-Regel, die war im Prinzip richtig, die hatte die richtige Idee im Hintergrund, aber die war deswegen falsch, weil die Bretton Woods-Regel immer zuließ, dass sich erst Ungleichgewichte aufkumulierten über die Jahre und erst dann durch eine Abwertung oder Aufwertung beseitigt wurden. Auch das europäische Währungssystem war insofern falsch konstruiert. Auch dort wurden erst die Ungleichgewichte zugelassen und dann korrigierte man sie. In unserem System werden wir vorschlagen, die Ungleichgewichte erst gar nicht entstehen zu lassen. Jedenfalls nicht diese Ungleichgewichte. Da wird es immer noch ein paar Salden hier und da geben, aber das ist kein entscheidender Punkt. Aber das geht gegen ein anderes Dogma. Und die übrige Finanzmarktregulierung und Rohstoffmärkte ist ein eigenes Feld, können wir vielleicht nachher noch diskutieren. Das ist ein bisschen schwieriger, weil der Rohstoffpreis natürlich nicht so ganz glasklar zu bestimmen ist, der richtige Rohstoffpreis wie der richtige Wechselkurs. Da müssen wir institutionelle Aktionen bedenken und andere Dinge. Aber auch da geht überhaupt kein Weg dran vorbei, dass die Staatengemeinschaft dafür sorgen muss, dass finanzielle Spekulation nicht über die Rohstoffpreise entscheidet. Das gilt aus Klimagründen und vielen anderen Gründen. Wie können wir, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, den wichtigsten Preis für ein fossiles Gut, das wir auf dieser Welt haben, den Finanzmärkten überlassen? Das ist das, was wir aktuell tun. Wir reden über Klimawandel, wir haben eine Klimakanzlerin und wir überlassen den Ölpreis den Finanzmärkten. Wenn diese Finanzmärkte diesen Preis übermorgen wieder abstürzen lassen auf $30, was dann? Dann sind alle diese Investitionen, die wir geplant haben oder die viele vernünftige Menschen geplant haben, weil sie damit gerechnet haben, dass sie sich lohnen werden, die sind über Nacht alle obsolet und lohnen sich nicht, sind unprofitabel. Ist das vernünftig oder nicht? Es geht nicht. Es geht nicht ohne den Staat. Es geht nicht ohne die Staatengemeinschaft. Wir können nicht globalisierte Wirtschaft haben und gleichzeitig Casino an entscheidenden Preisen spielen. Die wichtigste Finanzmarktregulierung, die man machen muss, ist wiederum eine ganz einfache. Man muss die Banken trennen. Wer spekulieren will, soll spekulieren. Aber immer nur mit seinem eigenen Kapital. Die Eigenkapitalquote für Casino-Geschäfte im weitesten Sinne, und das sind alles diese Geschäfte, sind in der Zeit verschobene Casino-Geschäfte, die irgendwann zu Casino-Geschäften werden. Alle diese Geschäfte müssen mit 100% Eigenkapital belegt werden. Weil Casino-Geschäfte bringen keinen Ertrag. Und auf Geschäfte, die keinen Ertrag bringen, kann keine vernünftige Bank einen Kredit geben. Das ist vollkommen klar. Gehen Sie morgen zu Ihrer Bank und fragen Sie einen Kredit nach, um ins Casino zu gehen. Dann sagt der Sachbearbeiter, Sie müssen zum Psychiater oder sowas, aber nicht zu mir. Diese Regel muss global umgesetzt werden. Und dann dürfen die Banken natürlich keine Kredite mehr an die Investmentbanker geben. Und die Banken müssen wieder langweilige Banken werden. Und selbst wenn wir es wieder 363-Banken werden, ist das völlig in Ordnung. 363-Banker. Ein 363-Banker ist einer, der nimmt das Geld für 3% herein, verleiht es für 6 und um 3 Uhr ist der Direktor auf dem Golfplatz. Das wollen wir. Und wenn Sie auf die Golfplätze gehen, völlig in Ordnung. 363-Banker brauchen wir. Nur das will Herr Ackermann nicht. Er will nicht so ein langweiliger Banker werden. Der darf dann Investmentbanker spielen, solange er will, aber ohne alle diese Spielwiesen. Und diese 363-Banker müssen dann der einzigen vernünftigen Tätigkeit nachgehen, der Banken nachgehen können und dürfen. Und das ist Kredite vergeben an richtige Investoren. An Menschen, die etwas tun, was einen Ertrag für die Gesellschaft hat. Etwas tun, was die Produktivität einer Gesellschaft, einer Wirtschaft insgesamt erhöht. Denn um das nochmal deutlich zu sagen, Banking ist ein unglaubliches Privileg. Vor allem in diesen Zeiten, wo wir null Zinsen haben, damit bin ich wieder am Anfang. In diesen Zeiten, wo wir null Zinsen haben, ist Bankgeschäft ein unglaubliches Privileg. Denn Sie kriegen Geld vom Staat für nichts und Sie können damit in Casinos gehen und spielen. Aber selbst wenn Sie mit diesem Geld auch nur Staatsanleihen kaufen, ist es ein Geschäft. Ohne irgendein Schaffe-Schaffe-Häusle bauen, ohne irgendeine Anstrengung, verdienen Sie 2,5%, denn Sie kriegen das Geld in Europa im Moment vom Staat für 1%. Und wenn Sie Staatsanleihen kaufen, also nur das Geld dem Staat zurückgeben, dann kriegen Sie 3,5%. Das ist ein unglaublich privilegiertes Geschäft und dieses privilegierte Geschäft ist überhaupt nur zu rechtfertigen, wenn diese Banken einen gesellschaftlichen Auftrag haben sozusagen, wenn sie dafür sorgen, dass vernünftig Kredite vergeben werden und müssen sie auch hinter den Investoren herrennen, um diese Kredite loszuwerden und nicht nur darauf warten, bis mal zufälligerweise vielleicht ein Investor vorbeikommt und im Übrigen schöne Investments macht. Das kann sich keine Gesellschaft dieser Welt mehr leisten. Und dann gibt es nicht diese 50 Milliarden, die man da gemacht hat, die man in die Bücher geschrieben hat, weil die Preise alle dieser Assets nach oben getrieben worden sind. Die gibt es dann einfach nicht mehr. Und dann, meine Damen und Herren, sind wir zurückgeworfen auf das, was wir haben. Und das müssen wir auch begreifen. In einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, die um 2% real jährlich wächst, gibt es eine wunderbare Rendite, die alle Menschen und alle Kapitalisten bekommen können. Und die heißt 2%. Das ist für die Arbeiter da und für das Kapital da, aber nicht mehr. Viele müssen sich an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob sie nicht vollkommen überzogene Erwartungen haben an das, was man durch die wunderbare Aktivität nach dem Motto, ich lasse mein Geld für mich arbeiten, was man da erzielen kann. Geld arbeitet nicht. Menschen arbeiten. Menschen können mit Kapital ihre Erträge erhöhen unter bestimmten Bedingungen. Wenn sie dann noch ökologische Bedingungen erfüllen und andere soziale Bedingungen erfüllen, kann man das wunderbar miteinander vereinbaren. Dann können Menschen mit Kapital mehr erzielen, als sie vorher erzielt haben. Aber in reifen Gesellschaften wie der unseren, wenn wir gut sind, immer nur 2%. Keine 25 und auch sonst nichts. Und das müssen wir alle wieder begreifen. Das müssen wir den Bankern beibringen, aber wir müssen es auch selbst beibringen. Vielen Dank.
Wo ist die unabhängige Politik?
Sie haben vollkommen recht, nur wir können uns ja keine Politiker schnitzen, so wie wir sie gerne haben wollen. Wir müssen schon mit denen leben, die wir haben, und wir müssen dennoch versuchen, solange wir in diesem System sind, durch Wahlen die Dinge in eine andere Richtung zu drängen. Aber wir müssen es auch machen durch Zivilgesellschaft, auch jeder Einzelne kann sich engagieren. Jeder Einzelne kann in einer Nichtregierungsorganisation oder in anderen Organisationen dafür sorgen, dass diese Debatte am Leben bleibt, dass diese Debatte nicht untergeht. Heute gibt es die Möglichkeit des Internets. Es gibt Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass diese Debatte weitergeht. Damit die Politiker den Druck spüren, damit sie spüren, dass die Menschen unzufrieden sind. Dass die Menschen darüber nachdenken, dass die Menschen die Möglichkeit haben, zu verstehen, was passiert und sich ein eigenes Urteil bilden. Und dann, wenn sie ein kritisches Urteil haben, dann das auch überall dort, wo sie sind, äußern. Und das ist entscheidend. Banking ist eine Dienstleistung an der Gesellschaft. In diese Richtung haben wir leider überhaupt keinen Schritt gemacht. Deswegen sind wir genau da, wo wir vor der Krise waren. Und zum großen Teil, weil wir nicht begriffen haben, was da abgelaufen ist. Wir haben es aber auch gar nicht versucht zu begreifen. Keine Regierung hat doch irgendwo mal den Auftrag gegeben, das von unabhängigen und heterodoxen Experten mal aufarbeiten zu lassen, was da eigentlich passiert ist. Wir sind sofort wieder übergegangen zum Business as usual, weil wir sonst Angst gehabt hätten, dass die Banker abwandern. Ja, wenn sie abwandern, wenn wir in Deutschland eine Gesetzgebung einführen, die dazu führt, dass die Investmentbanker alle nach London gehen, was geht der deutschen Gesellschaft verloren? Nichts. Es wird uns besser gehen, weil wir nicht zur Haftung gezogen werden. Da müssen nämlich die Engländer gerade stehen, wenn die wieder über die Stränge schlagen und gebailoutet werden müssen. Dann sind es die Engländer. Oder noch besser ist das Argument, das finde ich ganz besonders toll, dass sie dann alle auf die Cayman Islands gehen. Jetzt sollen sie bitte sofort. Wir stellen euch noch ein Flugzeug zur Verfügung. Da geht mal alle auf die Cayman Islands. Die Cayman Islands sind nur leider Selbstpleite. Und wenn ihr alle über die Wupper geht, dann geht ihr über die Wupper. Und dann rettet euch keiner in dieser Welt mehr. Das müssen wir denen sagen. Es ist doch ein Skandal ohnegleichen, dass wir uns von diesen Leuten auch noch erpressen lassen, dass sie uns noch sagen, ihr müsst uns aber retten und ihr müsst uns großzügige Bedingungen geben, weil wir sonst wandern wir ab. Ja, wohin wollen sie wandern auf diese Welt? Wir können auch dafür sorgen, dass sie in Deutschland oder in Europa keine Geschäfte mehr machen. Dann können sie ihre Geschäfte zwischen Cayman Islands und Andorra machen. Und da können wir viel radikaler vorgehen. Nur wir, die Politik, steht ja massiv unter dem Druck dieser Leute und lässt sich davon einschüchtern. Das ist das Problem.
Stream haul off until tomorrow. Internet flat screen. What's the message in your bottle? She'll be coming around the mountain when she comes full throttle. Battle axe and chop them down. That's the call of the wild. There's no message in your bottle. Emptiness, it's just hollow. Think the way to wake up is through sex. That's just shallow. Tossing seed into the wind, producing loss and sorrow. Tracks narrow.
Wir hatten einen Workshop mit Gernot Erler. Habe ich noch mal deutlicher gesagt. Die gesamte EU-Kommission ist extrem neoliberal, neoklassisch geprägt, und das ist einfach ein Versäumnis der Politik über viele Jahre oder eine gute Strategie der Neoliberalen, diese EU-Kommission und andere internationale Organisationen umzudrehen und in ihre Richtung zu drehen und in dem Bewusstsein, dass sie dadurch unglaublichen Multiplikator für ihre Position bekommen, und da sind wir heute. Wir können darauf hoffen, dass neue, aufgeklärte Regierungen dafür sorgen, dass auch dort Diskussion wieder möglich ist. Dieses muss auch im Kleinen anfangen. Wenn es möglich ist, dass einer Universität mit 5, 6 volkswirtschaftlichen Lehrstühlen alle 5, 6 Lehrstühle, oder ich habe es neulich in Köln erlebt, 12 Lehrstühle, alle mit Leuten der gleichen Denkrichtung besetzt sind, dann ist das schon ein Skandal, der dafür sorgt, dass wir auch nicht mehr Jugendliche bekommen, die kritisch denken können, weil sie gar keine Chance haben, kritisch zu denken, weil sie gar nicht hingeführt werden zu kritischem Denken. Da bin ich ganz klar der Meinung, in wirtschaftlichen Fragen muss sich die Politik einmischen. Sie muss sich in die Freiheit der Forschung einmischen. Es kann keine Freiheit der Forschung dafür geben, die dafür sorgt, dass der Wettbewerb von Ideen systematisch unterdrückt wird. Das ist keine Freiheit der Forschung. Es muss Auseinandersetzungen geben. Es muss offene Diskussionen über diese Fragen geben. Und dafür muss die Politik sorgen, weil offensichtlich die Fakultäten alleine dafür nicht sorgen können oder nicht sorgen wollen. Die Währungsfrage, ich bin absolut dafür, eine Transaktionssteuer einzuführen. Das ist für mich eine der Selbstverständlichkeiten. Nur es wird nicht ausreichen, um solche Missstände zu verhindern. Wenn Sie Margen haben in der Größenordnung von 100%, reicht eine kleine Transaktionssteuer oder auch eine bisschen größere Transaktionssteuer nicht aus, um das zu verhindern. Die Transaktionssteuer ist ein wunderbares Mittel, um Geld in die Kasse zu kriegen sozusagen und das Ganze etwas zu verlangsamen. Tobin hat ja auch damals gesagt, etwas Sand in die greasy wheels zu streuen, also etwas Sand in die fetten Räder zu streuen. Das war seine Idee und das ist auch weiterhin richtig, aber das wird diese Ausschweifungen und diese Verirrungen der Märkte nicht grundsätzlich verhindern, aber dennoch ist es absolut richtig, als flankierende Maßnahme das zu machen. Ich lebe in Frankreich und wenn ich mir die Diskussion in Frankreich anschaue, nicht nur die Diskussion in Frankreich, die sehr viel offener ist, die sehr viel breiter ist, die auch weit weniger dogmatisch ist als in Deutschland, über diese Fragen, am vorletzten Wochenende einen wirklich entscheidenden Schritt gemacht hat. Ob er dann am Ende tragend sein wird, ist eine andere Frage. Aber dass über diese beiden entscheidenden Fragen diskutiert wird, in der Staatengemeinschaft, in dieser G20-Gemeinschaft, internationales Währungssystem und Rohstoffspekulation, das hat Sarkozy praktisch im Alleingang durchgesetzt. Gegen große Widerstände. Er hatte keine deutsche Hilfe dabei. Nichts. Das zeigt, dass doch etwas passieren kann in einer Gesellschaft, die bereit ist, offener zu diskutieren. Von außen betrachtet gibt Deutschland für mich kein besonders gutes Bild an. Wir sind nicht mehr bereit, solche Fragen offen zu diskutieren. Wir sind viel dogmatischer. Vor allem die Ökonomen in diesem Land sind viel dogmatischer als in den meisten anderen Ländern der Welt. Dazu kommen, auch wenn ich die deutschen Medien betrachte, da haben wir auch keine vernünftige Diskussion. Die Wirtschaftsteile der großen Leitmedien kann man eigentlich beiseite legen. Man kann es vergessen. Insofern müssen wir auf allen Ebenen ansetzen. Wir müssen bei der Kompetenz der Politik ansetzen. Politik muss auch Kompetenz in Form von Sachkompetenz in höherem Maße haben. Das ist ein Problem, was wir in vielen Ländern haben. Das ist heute vollkommen beliebig. Jeder kann jedes Ressort führen. Ich würde mich aber nicht zum Justizminister machen lassen. Aber ein Jurist kann natürlich Finanzminister werden oder Wirtschaftsminister werden, der kann alles. Juristen können immer alles. Entschuldigung. Natürlich nicht die Anwesenden mal ausgesprochen. Auch da müssen wir eine andere Haltung, eine andere Attitüde entwickeln und uns fragen, können wir so eine komplexe Gesellschaft in die Zukunft führen? Und es geht ja nicht nur um unsere komplexe Gesellschaft, es geht um die Weltgesellschaft. G20 ist der erste ernsthafte Versuch, auf Weltebene Dinge ernsthaft zu diskutieren. Es zeigt, was wir brauchen eigentlich. Anders kann diese globalisierte Wirtschaft nicht funktionieren. Wir müssen solche ambitiösen Verfahren haben. Oder wir sagen, es ist gescheitert, vergesst es, geht wieder zurück an den stillen Dorfteich und schottet euch ab gegenüber dem Rest der Welt. Und dann geht das halt alles nicht. Das ist eine Gefahr. Denn wenn die Entwicklung dahin geht, wird sie nicht ohne Eruptionen gehen. Die politische Folgen im Sinne von neuen Nationalismen und Ähnlichem.
Heiner Flassbeck, vom Schock zum Handeln. Strategien zur Bändigung der Finanzmärkte. Aufgenommen in der Uni Freiburg.
That group IMF and World Bank with Shell and Monsanto and Chevron and the banks. So all over the world, we have to realize, when we talk about the planet, we are not really talking about people. But when we talk about people, we are talking about the planet. And why are human beings oppressed? For profit. Why is the planet oppressed? Profit. This is the underlining factor. Because for humanity, you know, in Africa, for example, it is difficult for an African man to save the life of a tree when he cannot save the life of his son. You understand me?
Yeah.
It is difficult for an African man to save a rhino when he can't save his daughter, man. So the oppression of humanity leads directly to the destruction of the environment. This is media talk for massive pollution. As an African, I have not seen the benefit of foreign investment. But I have seen the destruction of my environment for foreign profits. So it is difficult for oppressed people in an oppressed planet to protect the environment. So when you see the struggle anywhere in the world, the struggle for humanity in itself directly relates to the destruction of the environment. Because the environment belongs to everybody, you know. But some people believe that they need it more than you and I. You know, they need to get the oil from fracking. It is more important than you and I. They need to get their plastic.
Where are you? Shoes and a big straw hat. Radio Klebnikov.
Panzerkreuzer, Kapitän, und ich weiß nicht, wohin ich fahre. Ich hab ein Sachen. Dienstag, diese Bester wohnt direkt von mir. Schildere, ob Dienstag, ist ein Stück von der Welt erobere. Ein Einzelgänger, bin ich nun auf diesem ganz verrückten Boot. Ein Einzelgänger, et je pense à vous. I'm the captain of the Panzer, der englischen Frau. And I don't know where I'm going to. And a man, and a tür, and a tür. Ich weiß nicht, wohin ich fahre.
Pale blue eyes.
Ich weiß nicht, wohin ich fahre. Le moment décisif, c'est un moment trop tard. Ein Einzelgänger bin ich nun auf diesem ganz verrückten Boot.
Bin ich nun
auf diesem ganz verrückten Boot. Bin ich ein Einzelgänger. Aber wo sind meine Freunde nun? Ich kann nur hoffen, sie hätten irgendwo etwas Freude und Frieden gefunden. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Je pense à vous.
Ich bin ein Panzerkreuzkapitän.
Und ich weiß nicht, wohin ich fahre. Where I'm going to. Le moment décisif, c'est un moment trop tard. Du bist mein Panzerkreuzkapitän. Dienstag. Ist der meist arrogante Tag von der Weg. Du bist mein Panzerkreuzkapitän. Je pense à vous. Ich liebe dich. Wo sind meine Freunde nur? Aber wo sind meine Freunde nur? Ich kann nur hoffen, sie hätten irgendwo etwas Freude und Frieden gefunden. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Gerrit. Achterberg.
Ich liebe dich.
Ovoïde. Ik ben een ei in het midden van voorheen. Een bril die door mijn dooier ziet.
Ik liebe dich.
Bemerkt de dikke slierten van begin. Dat werkt. De stilte staat met de randen om mij heen.
Ik liebe dich.
De handen die mij vinden worden steen. Binnen en buiten, wederzijds beperkt. Langs de ovale schaal zijn even sterk en hebben met elkaar geen punt gemeen. Ik kan niet breken, want er is geen stoot. Ik kan niet sterven, want er is geen dood. Gestadig gaan de bloedmiljoenen rond. Schuimend van hart tot hart, van mond tot mond. Columbus ligt te kraaien in zijn graf. Amerika komt langzaam op hem af.
Lijkt daar geen oor. De economische recessie ziet ook de stad Mechelen zich genoodzaakt om fors te besparen in 2012. Kan veiligheid en ontdek hoe u met essent energie en geld bespaart. Voorbeeldfactuur. Energietips. Geld besparen door bewuster om te gaan met energie. Meer informatie. Meer informatie. Een handige manier om geld te besparen is thuis zelf een romantisch diner te organiseren. Geld besparen doe je hier aanbevolen. Alles gratis.net. Hoe extreem besparen? Energie besparen door zonne-energie door middel van je PV-panelen en zonneboiler. Besparen en schuldbemiddeling probeert mensen die in de collectieve en waar moet u opletten bij de aankoop van nieuwe huishoudtoestellen. Hoe kunt u besparen op verlichting? Besparen. Alle werkwoordvormen op mijn woord. woordenboek kunt u eenvoudig werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans. De VN hopen dit jaar te kunnen stoppen met de vredesmacht in Oost-Timor. De missies naar Haiti en Liberia worden verkleind. Momenteel zijn meer besparen op je budget. Tips, weetjes en gouden raad voor een budgetvriendelijk leven met je zin op in meer. Besparen, ja, maar ook perspectief bieden. Maandag 30.01.2012, 20:21. Voormalig minister en SPA'er zegt dat er veel mensen in ons land het leven wordt met de dag duurder. Toch kan u met eenvoudige dingen veel geld besparen. Wij vroegen onze lezers hoe zij dat aanboord. Er wordt bespaard, ook buiten de vergoedingen om. Terwijl een gewone burger een loopbaan van 40 jaar moet volmaken om recht te hebben. Voeding neemt steeds een grotere hap uit het budget. Het is een van de minst samendrukbare posten in het gezinsbudget. Eerst wordt beknibbeld. Het ACW vindt de Oosterse welverbeelding te duur. Als er met de economische crisis drastisch bespaard moet worden in Vlaanderen en door de NA het communitaire luik van de onderhandelingen, komt de begroting op tafel. Dat wordt geen wandeling in het park. De bankencrisis van papier besparen. Halt. Begroting op tafel. Dat wordt geen wandeling in het park. Papier besparen is nodig. We gebruiken papier om op te schrijven, om af te drukken. Ah, als we kopiëren. Ah, een gemiddeld gezin kan tot €700 besparen. Als hij kiest voor de goedkoopste energieleverancier. Die €700 besparing is wel voor tips om water te besparen. De Vlaamse huishoudens gebruiken ongeveer 120 liter per persoon per dag. Wanneer we naar onze aardbol kijken, lijkt daar geen oor. De economische recessie ziet ook de stad Mechelen zich genoodzaakt om fors te besparen in 2012. Aan veiligheid en ontdek hoe je met een essent energie en geld bespaart. Voorbeeld, factuur, energietips. Geld besparen door bewuster om te gaan met energie. Meer informatie. Handige manier om geld te besparen is thuis zelf een romantisch diner te organiseren. Geld besparen doe je hier. Aanbevolen. Alles.gratis.net. Hoe extreem besparen. Energie besparen door zonne-energie door middel van PV-panelen en zonneboiler. Besparen en schuldbemiddelen. Probeert mensen die in de collectieve en waar u op moet letten.
Wat zijn voor mij drie dingen die ik denk die in eigen deze in de publieke sector of andere domeinen echt
energie
hebben? Eerst en vooral.
En geld bespaart.
Het inzicht dat.
Voorbeeld van.
Wanneer je.
Energie.
Kijk op dingen verandert.
Geld besparen door booster om te gaan met.
Ik denk dat dat hetgeen is dat u heeft gemaakt.
Met energie. Meer informatie. 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 Meer
informatie. Pays bleu, bien loin sous ton vieux, je vivais des jours heureux. Mais tout est fini, seul dans mon exil aujourd'hui, je chante le bonheur.
Велимир Хлебников. На штуке ой Цангези. Тише, тише, он говорит. Благовест в ум, большой набат в разум, в колокол ума все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойдемте вместе со мной. Гоу, мау, му, пау, меня и тех, кого не знаю. Моу, боу, мау, мчеум, бом, бим, бам, проум, прау, приум, ниум, веум, ром, зом, виум, вом, бом, бэум, бом. Помогайте, звонари, я устал. Доум, даум, мим, ром, оум, аум, сиум, изум, неум, наум, двум, триум, деум, бом. Зоум, коум, соум, бом, клоум, роум, ноум, ноум, эум, бом, бом, бом. Иди, богатырь, шагай, богатырь, мажарь, мажар, могун, я могей, моглец, я могу, могей, я могей, могей, мое я, мело, умело, могей, могач, моганствуйте, очи, мело, умело, шествуйте, моги, шагай, могач, руки, руки, могунный, мажественный лик, полный могебнов, магровые очи, могатые мысли, могебные бровы, лицо Магды, рука Магды, магна, руки, руки, магарные, мажеские, могунные, магесные, мощные, могивы, магесничий лик, многомейные, магисты, маги, это вы рассыпались волосы магиканами. Магичи, маговичи, мажественным магом, магинятами среди маженят, могущищ, магичи, мажны. Вьется один магушонок, мажбой, множество магец, маготеев, магатых, в толпе маженят и маговичи. Вода, вода в клюве! Крылья шумят ворона, тороплюсь, не опоздать бы. Лицо Моготырь, Могай, Моган, Могей, Могун.
Селан, am letzten Tor. Herbst habe ich in Gottes Herz gesponnen, eine Träne neben seinem Aug geweint. Wie sein Mund war, sündig hat die Nacht begonnen, wir zu häuten, finster ist die Welt versteint. Fangen sie nun an zu kommen mit den Krügen, wie das Laub verstreuet ist vertan der Wein. Missest du den Himmel mit den Vogelzügen? Lass ein Stein die Wolke, ich den Kranich sein. Zum Bogen spannen, nachgestickt einem Wortschwarm, der wegstürzt hinter die Welt mit den Starren. Pfeilige, wenn du mir zuschwirrst, weiß ich, woher. Vergesse ich, woher. Es stand der Feigensplitter auf deiner Lippe. Es stand Jerusalem um uns. Es stand der Hellkiefernduft über Dänenschiff, dem wir dankten. Ich stand in dir.
Unrequited poet. Unrequited. To claim that it were unrequited would be a lie, and arrogance at the same time. For time after time I throw it all away on my fabulous mound of mistakes. Yet to claim my own end would be an equal lie, unjustified self-pity. Still time after time I throw it all away on my fabulous mound of mistakes. There is no need for self-pity or reproach when I wield my magic wand of compulsion against my own will. The magic of grand designs is a lie I know only too well, sorcery that erects walls doomed to remain unrequited.
Zeiltocht, kinderangst.
Plat.
Werkster. Ovoïde. 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 Fotogram.
Het zwijgende naam.
Uit het winterraam. Code.
En mijn schaduwdracht die splijt. En deze dood werd aangekondigd. In de huiver van de afgrond.
Droomschouw.
Nooit eindigde, eindelijk.
Tableau mourant.
Ontgroeide aan masker en moed.
Kort.
Heeft u vernomen wat ik hem aangedaan heb?
Centrifuge.
En van zijn zoon.